Diese Hangover wird Ihnen präsentiert von der Chio Tortilla. Björn Werner, ich bin sehr müde.
Du siehst auch sehr müde aus.
Ja, du. Sag ruhig Scheiße.
Das wollte ich nicht.
Ich habe auch nicht 10 Stunden geschlafen wie du.
Deswegen, mir geht's gut. Ich bin fresh. Du hattest ja 2 Spiele hintereinander. Das ist anstrengend.
Und ich habe auch immer noch, das darauffolgende Spiel auch noch geguckt. Immer fast ganz durch. Und jetzt hänge ich echt durch.
Ja, vor allem ist unser 3. Tag hier.
Freitag, Samstag, Sonntag, Montag ist der 4. Tag in München.
Ja.
Hier, Gott sei Dank, dank Dizzy B, weil er der Producer ist, hat uns ProSieben und RAN uns ein Luxushotel gegönnt am Hauptbahnhof.
Die Muschelkammer war leider besetzt, deswegen sind wir im Zimmer von einem Zoom.
Die Muschel?
Ja, so heißt hier der Conference-Meeting-Raum, wo der Patrick Isume uns hingelockt hat. Und es ist sehr bequem gerade hier auf meinem Holzstuhl, ohne Kissen und ein Cushing. Es fühlt sich an, als hätte ich einen Stock im Arsch, aber sonst.
Woher weißt du, wie sich ein Stock im Arsch anfühlt?
Das habe ich mal gehört, von einem Freund. Von einem Freund.
Ist der Freund Björn Vera?
Und das Ding hier ist echt unbequem, Mann. Alter Schwede.
Ey, guck mal, ich habe mir 2 Kissen auf meinen Stuhl gelegt, weil mein Stuhl ist irgendwie ist ein Kunstobjekt. Das ist zusammengeschweißte Drähte und wenn du dich da drauf setzt, sind die Zwischenräume so groß, dass da das Bein und Arschfett durch sich schnürt.
Das tropft schon darunter.
Ja, ich bin ja auch kein Sack Schrauben, komm. Einem straffen Pöppis kann ja nicht lange sitzen.
Es ist sehr speziell.
Ich habe auch schöne rote Vorhänge. Sieht ein bisschen aus wie in der Ritze auf dem Kiez.
Du hast auch eine Gogo-Stange.
Ich habe eine Gogo-Stange.
Wo der Fernseher
bleibt. Ich werde nachher ein Bild posten von Björn Vera an der Gogo-Stange in meinem Zimmer. Aber jetzt lass uns doch mal das Wochenende.
Wo fängt man da an?
Weißt du, wo wir anfangen sollten?
Wo?
Am Anfang.
Ja, wo? Was ist der Anfang?
Freitag.
Okay.
Sind wir hier aufgetaucht? Und warum schon Freitag? Wir hören dich schon wieder schlucken.
Ey, ist. Ja, ich trinke gerade Wasser, weil
kaltes,
ich sehr dehydriert bin.
Wasser. Was bist du?
Dehydriert. Und ist es bei dir auch immer so? Ich habe das Gefühl, wenn wir hier in München sind und unter Föhring im Studio, du trinkst die ganze Zeit, aber dann, wenn du auf Toilette gehst, ist es aus wie Fanta.
Im Ernst jetzt?
Ja, es bist
du. Willst du mit uns deine Lage deiner Exkremente besprechen?
Aber es ist, bist
wie
du auch
denn,
so?
Wie ist denn dein Stuhlgang? Ja, fest, weich, mittel.
Das wollte ich nicht an.
Sprühig.
Okay, Freitag hatte ProSieben einen Pressetermin. Wie nennt man das?
Es war das große RAN-Grillen mit unserer Community. Und ein wenig Presse dabei. Ich glaube, aber wer war denn dabei von der Presse? Ich habe da nur die kleine Zeitung aus Graz. War da?
Ja, ich habe keine Ahnung. Also mit mir hat keiner gesprochen, weil ich der Unwichtigste bin da bei diesem Event.
Du bist ein Producer.
Ich war, ich hatte trotzdem.
Und First Rounder.
Ich hatte eine gute Zeit. Die Fans, die weiß nicht, 50 Fans oder 70 Fans, die immer da sind, die kennt man jetzt schon über die Jahre. Ne? Das sind immer die gleichen. Die kommen, egal wo sie wohnen. Die kommen dahin, Respekt.
Immer am Start.
Und
enden auch immer in einer Karaoke-Bar mit Stecker im Brausebrand.
So, ich weiß nicht, ob er ein Romantiker ist oder nicht. Ich muss kurz. Da kommt immer der Typ, ich habe jetzt den Namen vergessen. Das ist ein Kollege von Jolene. Den kennen ja viele von Twitter. Ich weiß jetzt nicht den Namen.
Patriots.
Der ist ein Patriots. Der hat mir vor 2 Jahren oder letztes Jahr erzählt, im Suff, wie bei dem Man-Turnier, wo du auch mal warst, wo du gegen den Gewinner gespielt hast, hat er im Halbfinale verloren gegen einen 16-Jährigen und er hat mir einfach so schön und leidenschaftlich erzählt, wie er gegen diesen 60-Jährigen verloren hat. Und
16?
Hat 16, ja.
Du hast 60 gesagt.
Nein, 16, nee, der Stecker ist 60 geworden.
Das stimmt.
Sieht aber gut aus, Stecker, sieht gut aus. Und hat mir dann so leidenschaftlich erzählt mit sehr vielen Schimpfwörtern, wie der 16-Jährige ihn einfach zerstört hat, Man, und er hat seine Karriere, seine Man-Karriere aufgegeben. Man, der Typ, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich an diese Geschichte denken, ey.
Dass ein 16-Jähriger seine Träume stahl.
Wirklich. Und der Typ, ich würde jetzt mal sagen, so Mitte 30, Anfang 30.
Ja, so ist das. Es kann, so ein Madden-Turnier kann schon ein einschneidendes Erlebnis sein. Aber wir hatten viel Spaß. Wie immer beim Rangrillen, die Pressekonferenz, die wir da vorne immer machen, die wird auch jedes Mal absurder und bizarrer, ne?
Ja.
Also was da los ist. Aber wir haben wie immer eine Menge Spaß gehabt. Das war dann der Freitagabend. Wie gesagt, ein paar waren noch irgendwo in der Karaoke-Bar und haben dann nochmal ordentlich Gas gegeben. Wir sind irgendwann um 23:30 Richtung Hotel verschwunden, weil wir waren so ein bisschen die Spaßbremsen. Aber wenn man weiß, dass man noch in den darauffolgenden Tagen immer Nachtspiele hat, 3 Stück, Samstag, Sonntag, Montag, muss man ein bisschen haushalten.
Ja, vor allem heute, Leute.
Heute wird's heftig. Aber nun gut, dazu kommen wir später. Wir haben dann ja den ganzen Samstag frei gehabt.
Hä?
Ja, bis
zum
Abend.
Ja, bis zum Abend, ich wollte gerade sagen, aber wir haben ja Sachen gemacht.
Ja, was haben wir denn? Wir waren bei Peter Pane, hast du dir ein paar Süßkartoffelpommes reingeschnauselt? Keiner, heißt das nicht so?
Keiner isst gerne als Werner, wolltest du sagen.
Keiner isst gerne als Werner. Ey, wenn der so eine Riesenpackung, auch die Franzbrötchen, da haben wir auch vergessen, wir hatten Franzbrötchen hier. Christian Hümps, Patissier, war hier im Bayerischen Hof, da ist ein 3-Sterne-Restaurant drin. Er ist der Patissier, einer der Oberdisco-Super-Duper-Patissiers in Deutschland. Ist in der Show Das große Backen bei Sat.1 und ist auch ein Ran-NFL-Fan. Und klar, der ist bei derselben Sendergruppe. Ich folge dem, weil er immer absurde Süßigkeiten macht. Und auch Dizzy B und der Black Hammer sind Schlackermäulchen. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und der weiß natürlich, dass ich Franzbrötchen mag. Und der hat einen ganzen Karton in Zürich, wo er jetzt in irgendeinem super-duper 18-Sterne-Hotel ist, hat er Franzbrötchen gemacht und hat die dem ganzen Ran-NFL-Team zugeschickt. Und Dizzy B hat davon die Hälfte in meinem Hotel weggeschnauze. Und weißt du, der das nimmt so ein Franzbrötchen nimmt man raus und beißt so 6-7 Mal ab. Dem gibst du das, der beißt einmal ab, macht komische Geräusche, dann guckst du einmal weg, wieder hin, ist das Ding weg.
Mir wurde gesagt, ich kann sehr schnell essen.
Das habe ich gemerkt.
Von mehreren Leuten.
Du hast wie viele Brüder? 2, ne?
2 Brüder.
Da muss man sehen, wo man bleibt.
Da muss man kämpfen, wenn das Essen auf den Tisch gepackt wird. Und ja.
Aber dann kam der Samstagabend und jetzt kommen wir mal langsam zum Football. Das erste Spiel. Das erste Spiel waren die San Fran. Das waren die 40. Das war das Vikings
49ers. Vikings in Kalifornien gegen die San Francisco 49ers. Das haben wir kommentiert auf ProSieben.
Richtig.
Und das war also unerwartet. Ich dachte nicht, dass das so dominant wird, also einseitig wird. Ne? Die Minnesota Vikings sahen echt hilflos aus, muss ich echt sagen. Tut mir leid an die
Vikings. Die Vikings haben 10-27 verloren. Das klingt jetzt nicht so schlimm, aber es war es die Art und Weise, aus. War schon...
Kein Laufspiel. Delvin Cook.
Delvin Cook hatte nur 18 Yards. Cook.
Und der wurde komplett eliminiert, das Laufspiel. Und ja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Kirk Cousins hat endlich ein Playoff-Spiel gewonnen. Er kann es doch. Aber du hast echt was Gutes gesagt, was eigentlich die letzten Jahre hinter Kirk Cousins so ein bisschen hinterhergeschwebt ist, ne? Wenn er kein Laufspiel hat, kann er das Team auf seine Schultern packen und mit seinem Arm ein gutes Team schlagen. Nein, hat er immer noch nicht geschafft.
Nein, hat er nicht geschafft, aber dazu gehört natürlich auch ein System, was das abbilden kann, was es dem Quarterback erlaubt, wenn das Laufspiel weggenommen wird. Erfolgreich zu sein. Das muss man ja auch sagen. Der Offense-Koordinator Stefanski hat nicht die richtigen Plays für Kirk Cousins gefunden. Übrigens, der ist jetzt der neue Headcoach bei den Cleveland Browns.
Wie Glück, Cleveland Browns?
Nein, da kommen wir später nochmal zu.
Ein Spiel macht dich nicht aus als Coach-Spieler. Wir dürfen nicht vergessen, das sind die Playoffs. Das waren die besten 8 Teams in der NFL.
Und dann lass uns doch mal, bevor wir haben jetzt darüber geredet, Devin Cook 18 Yards und Madison 3 Yards. 21 Yard Rushing. Das heißt, dass natürlich die Defense der von Robert Saleh, die Defense der 49ers erstklassig eingestellt war. 2 Wochen Vorbereitungszeit hilft dann doch.
Ja, sie waren frisch. Ne? Die konnten sich ausruhen, die konnten sich auf beide Teams vorbereiten, die in der Wildcard gespielt hat. Und wenn das eine Team gewinnt, bist du auf jeden Fall schon ein paar Tage im Gameplan voraus als das andere Team. Und ja, aber ich wusste, dass die 49ers gewinnen. Die sehen echt gut aus. Diese Defense. Boah, und dann hast du Jimmy G, der das managt, keine Fehler macht. Dann hatte er Tevin Coleman, der auch komplett abgegangen ist, ne, im Laufspiel. Also es war wirklich die ganze Zeit, am Anfang ging es ja wirklich schnell los, ne? Kirk Cousins und Stephon Diggs connecten da einmal ganz kurz auf diesem Big Play. Aber danach war das echt mau auf den Seiten von den Minnesota Vikings. Und die 49ers haben weiter Gas gegeben und die Defense hatte Spaß. Da hast du Richard Sherman noch mit einer Interception und Jimmy G mit seinem Smile einfach weiter. Ey, die sind den Ball gelaufen. Was haben wir in der Sendung gesagt? Wenn der Offensive Coordinator die ganze Zeit Run-Call macht, also Call, ne, oder ins Spielfeld gibt, da weiß er, wir sind die Dominantes, also wir sind dominanter, wir sind physischer in der Line of Scrimmage und wir wollen es einfach mehr. Wie oft sind die einmal in diesem Drive und den Ball gelaufen hintereinander? 8-mal?
Das war eine Demonstration physischer Überlegenheit. Sie sind insgesamt, und da waren die 4 Scrambles von Garoppolo dabei, 47-mal den Ball gelaufen. Haben 19-mal den Ball geworfen. Du hast gesagt, Jimmy G, keine Fehler gemacht. Die eine Interception von Kendricks, das war sein einziger Fehler. Aber er hat 131 Yards nur geworfen, einen Touchdown und Interception, also eher ein sehr, sehr durchschnittlicher Tag. Aber mehr brauchte er nicht, denn das Running Game und die Defense hat die 49ers in die nächste Runde ins Conference.
Ja, Runde.
Ins NFC Championship Game gebracht. Kirk Cousins war massiv unter Druck. Nick Bosa, den ich 10-mal Joey Bosa genannt habe. Nick Bosa, 2 Sacks. Thomas hat einen Sack, Armstead, Buck, DeForest Buckner und Dee Ford. Also jeder durfte mal ran und über und, Cousins rüberglitscht.
Und mehrere Quarterback-Pressures, die nicht als Sack natürlich zählen. Der lag öfters auf dem Boden, der hatte einfach keine Zeit. Und das zeigt, was hier der General Manager Lynch, ne, ehemaliger Safety, Hard-Hitting Safety, boah, ich habe ihn geliebt, ne, wirklich ihn zuzugucken, wie der Football gespielt hat. Und der hat genau das kreiert, so wie er damals gespielt hat. Ne? Eine dominante Defense, die alle Gas geben und einfach
und wunderschön. Richard Sherman, Interception, hat sich danach ein bisschen aufgeregt, ne, in der Pressekonferenz. Ich liefere schon seit Jahren ab, egal welches Spiel in den Playoffs, zweifelt mich nicht an.
Ich bin der Beste in jeder Kategorie für Cornerback.
Auch wenn ich eine Achillessehnenriss habe, ich komme wieder, ich liefere immer ab. Und weißt du, was schlimm ist? Er hat recht.
Ja, aber ich bin immer so ein Fan.
Du musst es ja nicht so rauskennen.
Genau, ich bin immer so ein Fan, lass die anderen drum um dich herum, ne, das sagen. Du musst nicht selber über dich so reden. Hat Michael Jordan hat das nie gemacht. Ne? Das ist mal dieses Beispiel. Michael Jordan hat nie gesagt, ich bin der Beste. Die Leute drum um ihn herum haben das gesagt. Und das ist irgendwie so ein bisschen so, dass er das, ja.
Weißt du, was auch noch ein Killer in diesem Spiel war? Und überhaupt Special Teams an diesem Wochenende. Shrouds, der Returner, boah, der zweimal
stimmt, den Punt gemacht hat.
Ja, ja, ja.
Punt und einen wichtigen Moment.
Ja, ja, ja. Den einen konnte er noch recover, Mann, aber der andere war.
Dieser Stuhl, Mann, ey, meine Bandscheibe, ey. Das ist so, als wäre es so ein gesquushtes Ding.
Was?
Gesquusht.
Zusammengedrückt.
Ja.
Also, okay, ich ja, übersetze das für dich.
Ja, aber warte mal, ich hab gehört, du hast viel zu viel Englisch gestern gesprochen auf ProSieben.
Ja, ja.
Ach, das ist immer.
Wie dem auch sei. Special Teams an diesem Wochenende war wichtig. Ne? Es gibt ja die 3 Phases: Offense, Defense, Special Teams. Und
du bist jetzt nicht mehr bei ProSieben. Du kannst jetzt wieder normal mit den Romantik.
Da hätte ich ja nicht sagen können, es gibt 3 Phases, sondern 3 Phasen. Cookie Dent, 3 Phasen.
Die Leute hier wissen, was Special Teams ist. Das wissen die.
Björn Vera. Vera am Mittag. Ey. Auf jeden Fall, das war, ey, die 3 Running Backs auch wieder. Coleman, Mostert und Breeder. Breeder hat jetzt nicht so die große Rolle gespielt, aber so Mostert und Coleman auch wieder 4,8 Yards pro Lauf. Die Offensive Line der 49ers gefällt mir
so,
auch.
So dominant, also wirklich.
also besonders, im Laufspiel. Besonders die Mitte, ne? Also Guard, Center, Guard, das ist bei mir, wir kommen ja später noch zu den Packers, wirklich eine Sorge, die ich habe. Die Green Bay Packers Offensive Line, nee, stimmt.
Die Offensive Line in der Mitte, hast du letztes Mal gesagt.
Nee, ich denke gerade an was ganz anderes. Ich denke an Joey Hunt. Das ist der Center, aber die sind ausgeschieden von den Seahawks.
Wo bist
aber,
du denn gerade?
Ja, ich bin da gerade.
Komm mal wieder zurück in dein.
Nein, lass mich doch mal da bleiben.
Die Muschelkammer.
Joey Hunt am Point of Attack schwach. Schwach, ganz schwach. Blake Martinez hat den vergenusswurzelt. Und die Woche davor wurde er von Fletcher Cox vergenusswurzelt. Wenn du weich in der Mitte bist, hast du ein Problem, Laufspiel zu etablieren. Aber da kommen wir später nochmal zu. Das hat mir in aber der Offensive Line. Das ist
eine weiche Mitte und einen harten Kern hat. Als Mensch.
Nein, du musst überall hart sein. So. Alright. Auf jeden Fall, die 49ers verdient dominant in das NFC Championship Game.
Was sie zu Hause spielen werden.
Eingezogen, das ist sehr, sehr wichtig. Kommen wir zum nächsten Spiel später am Abend und das... Da
ganz Amerika.
Alle falsch getippt.
Wenn du mir erzählst, du hast auf die Tennessee Titans getippt.
Es hat einer auf die Tennessee Titans getippt.
Wer?
Calais Campbell.
Hat er das wirklich?
Der hat auf die Titans getippt.
Respekt, also wirklich. Das fing aber schon vorm Spiel an. Was haben wir hier gesehen? Videos mit Lamar Jackson.
Macht auf Disco-Tizer.
Die sind hier mit einem Golfkart, machen wieder einen auf Show. Und das, ich habe aber auch auf die Ravens getippt. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, ich hätte gedacht, dass die im Super Bowl verlieren werden. Deswegen, weil die zu jung sind und sich zu krass fühlen. Aber wunderschön, was uns Football hier wieder geboten hat am Wochenende. Die Tennessee Titans hauen die New England Patriots raus, auswärts. Die gehen zu den Nummer 1 Seed, die Baltimore Ravens. Und auch dominant gewinnen gegen die Baltimore Ravens. Die Defense von den Tennessee Titans stoppt komplett Lamar Jackson und das restliche Team in der Offense.
Weißt du, was da passiert ist in dem Spiel? Das hat gezeigt, worum es in diesem Spiel substanziell geht.
Um was denn?
Und ich würde jetzt noch übergeordneter sprechen, nicht unbedingt um Laufspiel, sondern um Physis. Wenn du auf einem bestimmten Niveau in den Playoffs spielst und ganz nur noch die Besten der Besten, dann ist der Unterschied ganz oft.
Wer will es mehr?
Wie gut bist du eingestellt? Aber beide Teams sind gut eingestellt. Aber die physische Komponente. Wer will es mehr? Wer spielt härter? Weil am Ende des Tages ist es immer noch ein harter Kollisionssport. Und die Tennessee Titans haben den Baltimore Ravens, die ja eigentlich dafür stehen, dass sie physisch sind, haben denen einfach mal gesagt, wisst ihr was?
Die Seele geraubt.
Mike Vrabel, der Head Coach, Linebacker, Super Bowl Champ gewesen mit den Patriots, hat gesagt, ey, wir gehen da rein und brechen die von innen mit unserer Physis. Und es hat funktioniert.
Na, vor allem die Tennessee Titans haben sich auf dieses Spiel konzentriert, vorbereitet. Die Baltimore Ravens haben sich schon im AFC Championship Spiel gesehen.
Ja, ja.
Weil vor dem Spiel in der Woche haben die schon drüber gesprochen in der Media. Ja, wenn wir nächste Woche im Championship spielen, oder Earl Thomas hat gesagt, ja, die Patriots wollten Derrick Henry nicht tackeln.
Oh, der wurde so vergenusswurzelt.
Der geilste Spruch war, er wird gestifft haben von Derrick Henry auf einen geilen Lauf. Earl Thomas dreht sich dabei um und er schubst ihn noch in den Rücken, als wäre er der Vorblocker. Da hat irgendjemand das getweetet, ich habe mich totgelacht. Earl Thomas hat so einen Stiffarm bekommen, dass er zum Vorblocker geworden ist. Ey, die haben so ihren Mund aufgemacht, die Baltimore Ravens, und da bin ich immer ein Riesenfan. Sei leise. Wenn du den Super Bowl gewinnst, dann kannst du so viel reden, wie du möchtest, ne? Aber geil von den Tennessee Titans, was Ryan Tannehill einfach durchgehen musste, zu diesem Punkt zu kommen, ne, hat das Team komplett umgedreht, plus natürlich das Laufspiel, Derrick Henry, diese Offensive Line und eine geile Defense, die auch underrated ist, ne, die ist immer noch, das ganze Team ist an, das ist diese Cinderella Story, die wir jedes Jahr haben, und die haben einfach mal die Baltimore Ravens und die New England Patriots auswärts geschlagen, und jetzt müssen sie zu den alles kann passieren mit den Tennessee Titans. Ey,
ja, jetzt,
ey, alles.
Jetzt sind sie der Favorit.
Die haben so ein Swagger gerade. Die haben gesagt, wir haben diese Teams schon geschlagen. Warum jetzt nicht auch noch die restlichen? Ey.
Guck mal, Ryan Tannehill hatte 72 Yard oder so Passing gegen die Patriots. Ja, so wird das nicht, das wird nicht gegen die Ravens reichen. 88 Yards. Der hat 160 Yards in 2 Playoff-Siegen gewonnen. Das war's. Und den Rest macht Derrick Henry. der erste Running Back in der NFL-Geschichte, der in 3 Spielen nacheinander über 180 Yards gelaufen ist. 30 Läufe für 195 Yards. Und dann auch noch einen Touchdown geworfen an der Goal-Line. Dieses Wildcat-Play, wo er antäuscht, als wird er Quarterback, Power, er ist der Quarterback und sie laufen Power, läuft auf die Line of Scrimmage zu und dann Jumpball. Das war schon auch auf der Coaching-Seite großes Kino. Ich bin überrascht, dass die Ravens-Defense den Lauf nicht gestoppt bekommen hat. Und die haben irgendwann ganz viel Barefront gespielt. Die haben da schon Mann und Maus vorne, aber ey.
Ja, vor allem was interessant war, und das haben wir letztes Jahr auch dann gesehen, gegen die Kansas City Chiefs, da sind sie ja rausgeflogen gegen Patrick Mahomes, glaube ich, ne? Die Baltimore Ravens. Ist das so?
Wie bitte, was? Ich habe gerade nicht zugehört.
Haben die Baltimore Ravens letztes Jahr in den Playoffs gegen Kansas City verloren? Ja, oder? Ich glaube schon. Aber Lamar Jackson, er ist der MVP dieses Jahr. Ne? Aber das Ding ist, was man immer nicht vergessen darf, alle haben gesagt, ja, er ist jetzt der beste Passer. Nein, er ist immer noch nicht der beste pure Passer da draußen. Nein. Wenn es darauf ankommt, wie wir es gesehen haben, die Tennessee Titans, manchmal kommt das Momentum im Football, dass du dann doch hinten liegst, weil Turnovers, viele Fehler und dann die gegnerische Offense punktet schnell. Weil dann ist dein ganzer Gameplan erstmal Matsch. Dann kannst du nicht mehr so schön rennen, wie du die ganze Zeit rennst, ne? Und die ganze Zeit den Ball weiterlaufen, bis in die Red Zone, in der Red Zone dann ein Ball, boom, Pass, Touchdown. Das war ja immer bei Lamar Jackson, er hat so viele Touchdowns, aber das war oft auch so, dass die erstmal da hingelaufen sind.
Aber Björn, erfolgreiches Running Game hat doch statistisch keine Auswirkung aufs Play-Action-Passing-Game.
Oh, hör auf wieder zu hetzen.
Ich hetze nicht. Aber
es bestätigt wieder alles. Football ist so unvorhersehbar. Ne? Die ganzen Statistiken. Ja, alle lieben Statistiken. Ich mag auch manchmal, wenn ich Statistiken sehe, denke ich mir so, ey, wie geht das? Wie können die Statistiken in der Richtung so, ne, nach hoch schießen? Aber du siehst, wenn Playoff-Football kommt, alles, kannst du alle Statistiken eigentlich wegwerfen, weil wir sehen gerade, Ryan Tannehill wieder nur 7 Pässe angebracht, 80 Yards, 87 Yards. Derrick Henry macht es wieder auf dem Boden, zerstört das beste Team in der NFL, wo jeder gesagt hat, die gewinnen dieses Jahr den Super Bowl. Lamar Jackson hat alles probiert, ne, hat nicht viel Hilfe bekommen generell von das Team um ihn herum.
Hatte ui, der Zuckerpass down the seam zu, ich glaube, es war zu das, Marquise Brown. War zu Brown. 38 Yards, Seam Route. Ey, zwischen 3 Verteidigern war ein One-Handed-Catch. Wunderschöner Pass. Er ist als Werfer, hat er einen Riesenschritt gemacht im Vergleich zum Jahr davor.
Aber er ist kein Drew Brees.
Nein, aber du hast seine Limitation gesehen. Und weißt du, was man auch gesehen hat in dem Spiel? Dass Coaches auch nur Menschen sind. Und ich finde es wieder immer interessant, wie dann die Presse da rausspringt und sagt, boah, alle Coaches Entscheidungen werden zerrissen, manche sind auch wirklich blöd, kommen wir später auch noch zu. Aber Greg Roman, der Offense-Koordinator, einer der Väter dieses Erfolges, du hast gesehen, dass der Druck eines Playoff-Spiels und da zu performen, auch als Playcaller, ich glaube, da hat er nach dem Spiel, heute wird er aufstehen und sagen, ich habe es auch verdorben. Weil sie lagen 14-0 zurück, ja, das ging ja ziemlich schnell, ne? Und dann ging es los. Wo war das Laufspiel auf einmal? Und dann ging es nämlich los, dass mit 2 Scores Rückstand musst du doch noch nicht deinen Gameplan verändern. Kannst auch weiter das machen, was dich stark gemacht hat. Aber ich hatte das Gefühl, die Ravens sind sofort in Dropback-Passing-Mode gegangen. Roten
Knopf gedrückt. Und aber du weißt doch selber, wenn man
59 Bälle hat er geworfen. Wenn du mit Lamar Jackson 59 Mal den Ball
wirst. Kannst du nicht, geht nicht.
Nein.
Ja. Aber das ist halt das Ding, ne? In den Playoffs, da ist der Druck da. Jeder denkt schon, oh, ey, wenn wir jetzt verlieren, sind wir raus, ne? Die Saison ist vorbei. Das ist halt ein Druck. Deswegen sagt man, jedes Team sagt in der NFL, ey, unser Ziel ist es, in die scheiß Playoffs zu kommen, weil dann kann alles passieren. Und wir sehen das gerade bei den Tennessee Titans. Die sind reingerutscht noch zum Schluss, weil sie gut gespielt haben. 9-7, haben nicht die Division gewonnen. Und jetzt sind dieser 6. Seed und haben einfach mal 2 Favoriten rausgehauen.
Weißt du, was der Casus Knacktus in diesem Spiel war? Ich habe es gesehen. Als Lamar Jackson, sie lagen, glaube ich weiß gar nicht, wie viel es stand. Lass mich mal gucken. Ich glaube, es stand irgendwie 21-6. Es war noch nicht so schlimm. Es war im dritten Quarter, war noch keine Zeit für Panik-Mode. Und Lamar Jackson ist in der Pocket. Und ich weiß gar nicht, ein Pass-Rusher ist ihm auf den Fersen von hinten. Er steppt up in die Pocket. Und ich denke mir, du bist dem doch gerade entwichen, du musst doch wissen, dass der noch hinter dir ist, wartet immer noch und kassiert dann von dem, dem er gerade weggelaufen ist, den Strip-Sack-Fumble. Da habe ich gewusst, dieser Fumble war der Neckbreaker, weil um postwendend haben natürlich die Titans wieder gescored und dann war auch der Drops gelutscht. Dann stand es 28-6 und dann war Feierabend. Ne? Also ich glaube, den Schuh müssen sich alle anziehen. Also der Offense-Koordinator definitiv und vielleicht auch ein bisschen Coach Harbaugh, dass er den Swag, der sich manchmal dann verselbstständigt, ab und zu musst du dann auch mal tatsächlich nochmal den Part in die Backen hauen und sagen, das, was wir in der Saison geleistet haben, ne, ist in dem Spiel, in den Playoffs, ist irrelevant. Du siehst es an den Titans. Die haben in der Regular Season 9-7 gerade reingerutscht. Scheißegal. Weil jedes Spiel ist jetzt eine Saison für sich.
Tagesform. Es kommt auf die Tagesform drauf an. Turnovers waren auch wichtig. Ne? Du hast gesehen, Mann, Lamar Jackson hat alles gemacht. Er ist um sein Leben gelaufen, hat über 50 Mal den Ball geworfen, 2 Interceptions beim Sack, Fumble verloren. Respekt einfach an die Tennessee Titans. Ich muss echt sagen, boah, ich drück denen jetzt die Daumen, das Ding zu gewinnen. Einfach, weil das muss man erstmal schaffen, in so eine mentalen Stage zu kommen, ne, zu sagen, ey, wir können die alle wirklich weghauen. Wir sind der Underdog.
Jarrell Casey war
der Defensive Tackle. Der hat zwei Sacks. Und die haben ihn die ganze Zeit unter Druck gesetzt. Der Pass Rush ist so, so wichtig. Das haben wir in den ganzen Playoffs gerade wieder gesehen. Lauf ist wichtig. Man kommt immer wieder zurück zu diesen Sachen. Wenn, ich wünschte, ich würde auch Derrick Henry nach dieser Saison, ne, und nach diesen 2 Playoff-Spielen den MVP gönnen, bin ich ganz ehrlich. Der Typ ist so wichtig für sein...
Ich weiß, was du meinst.
Der Typ ist so wichtig, ich sehe immer einen MVP, wie wichtig ist diese eine Person für sein Team. Ne? Und hätten nicht Derrick Henry dieses Jahr, aber das wird nicht passieren, Lamar Jackson ist der MVP, aber ich würde den Offensive Player of the Year Derrick Henry geben. Wenn sie auch die Playoffs mitnehmen.
Er ist der Leading Rusher
Leading in der Rushing, NFL. Hat aber auch 14 Touchdowns. Also der hat schon auch gute Statistiken gehabt. Ne? Und jetzt mit den Playoff-Spielen, ich weiß immer nicht, ob die Playoff-Spielen da mit einkalkulieren oder nicht. Habe ich keine Ahnung.
Du könntest natürlich argumentieren, dass Michael Thomas einen neuen Rekord aufgestellt hat.
Das natürlich. Das sind einfach zu viele gute Spieler draußen. Der hat auch verdient.
Stimmt. Der hätte es auch verdient.
Der hat nicht in den Playoffs so abgeliefert wie Derrick Henry.
Dann lass uns aber mal zum nächsten Spiel springen. Und zwar zu dem Kansas City Chiefs Spiel. Weil meiner Meinung nach, also es gibt ja so Spiele, da sagst du als Experte, hast du eine Meinung zu und es kommt komplett konträr. Und Gott sei Dank, das war ein Spiel, wo tatsächlich viel so passiert ist, wie ich es erwartet hätte. Also ich hätte nicht erwartet, dass die Kansas City Chiefs zu Hause nach einer 0-24 Defizit, also sie sagen 0-24 zurück, sind sie zurückgekommen und haben in der Halbzeit schon 28-24 geführt und haben dann das Spiel schlussendlich 51-31 gewonnen und haben den Houston Texans die Seele geraubt.
Das war wirklich
die Soul Snatch.
Ich habe das Spiel mir angeguckt und ich dachte mir einfach, ey, was ist denn bitte hier passiert? Die Houston Texans hatten so viel Momentum und dann war das so schnell, aber dass es sich wieder umgedreht hat. Und dann Cam Patrick Mahomes mit den, diese Touchdown zu Travis Kelce da unten in der Red Zone, ne? Er hält den Ball bis zur letzten Sekunde und mit den Fingerspitzen zu Travis Kelce.
Und da wollte ich sagen, weißt du, da hat man gesehen, ich habe vor dem Spiel gesagt, Patrick Mahomes hatte 2 Wochen Zeit, sich vorzubereiten. Die ganze Welt redet über die Baltimore Ravens, Lamar Jackson, MVP, oh Gott, Lamar Jackson. Und Pat Mahomes sitzt zu Hause und denkt sich, hey, Moment mal, ey, der reigning MVP bin noch ich. Ich glaube, ich zeige euch mal, wo der Frosch die Locken hat. Und was hat der Typ gemacht? Der hat uns allen mal kurz gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Denn Laufspiel, er war der Leading Rusher mit 53 Yards. Also geplantes Laufspiel war jetzt nicht sehr effizient von den Chiefs. Aber who the fuck cares, ey? 35 Mal den Ball geworfen, über 300 Yards, 5 Touchdowns. Noch Fragen?
Aber ich habe schon lange nicht mehr so ein Footballspiel gesehen, wo viele, 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 viele Fehler für echt gute Feldpositionen gesorgt haben.
Special Teams.
Alter Schwede. Fumbles, da, dies, da. Ey, ich, das ging so schnell wieder.
Geblockter Punt
direkt da am Anfang.
Lass uns mal über Bill O'Brien sprechen.
Dieser Fake-Punt.
So,
und er erstmal, 20 Jahre
Bill O'Brien ist der Hauptübungsleiter der Houston Texans. Der ist der Mann, der ultimativ die Entscheidung fällt, gehen wir beim vierten Versuch oder schießen wir ein Field Goal, wenn wir im Field Goal Range sind. Laufen wir ein Punt-Fake oder nicht? So, da haben einige Fans geschrieben, ja und ja, aber das macht ja nicht, das macht der Special Teams Koordinator Bullshit. Der Special Teams Koordinator läuft kein Punt-Fake, weil er sagt, na, hab ich mal Bock drauf. Das ist die finale Entscheidung vom Hauptübungsleiter. So, und Bill O'Brien, der Head Coach der Houston Texans, wurde ein bisschen kritisiert davon, dass es konservativ ist. Sie haben 21-0 geführt im ersten Quarter und im zweiten Quarter haben sie dann ein Field Goal geschossen. 31 hat Field Goal und einige haben gesagt, oh, das ist konservativ, warum gehst du nicht dafür? Muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn du auswärts im Arrowhead Stadium im zweiten Quarter 21-0 führst, ne, dann nimmst du das Field Goal mit und forcierst es jetzt nicht, sondern nimmst natürlich das Field Goal mit und sagst dir, hey, 24 Punkte Anfang des zweiten Quarters, wenn wir noch einmal scoren, sind wir über dieser 30er-Marke, wo du sagen musst, ey, wir müssen, um die Chiefs zu Hause zu schlagen, musst du über 30 Punkte machen, wenn du sicher sein willst, am besten über 40. Dass nicht mal 40 gereicht hätten, ist nochmal was anderes. Aber den Kritikpunkt, den ich an Bill O'Brien habe, ist dann irgendwie später bei einem Spielstand von 24-7 war das, ne?
So, ja.
Ja, die Chiefs haben dann ja verkürzt 24-7. Du bist an deiner eigenen 31-Yard-Line.
Ich war sogar in den 20er.
Oder
war
29
Yard, so,
stimmt, der hat ja
irgendwas mit 20. Ey,
und 29-Yard-Line. Warum um alles in der Welt läufst du ein Punt-Fake? Ja, ich weiß, wir wollten aggressiv sein, wir wussten, wir mussten scoren. Aber du hast doch gesehen, du hattest das Momentum
schon verloren.
So, ja, aber du hast es dann, es begann einen Swing zu geben. Und ich weiß, jetzt kannst du sagen, ey, laut Analytics hätte es da Sinn gemacht, weil du musst so und so viele Punkte machen, um die Chiefs zu schlagen. Aber was Analytics halt nicht berechnet, ist sowas wie Momentum. Was macht das mit deinem Team? Und die Gefahr, dass wenn du es nicht schaffst, dass du einen Score einsteckst und damit das Momentum, was du ja völlig in deiner Hand hattest zu der Zeit. Da kannst du in die Halbzeit gehen und sagen, Jungs, wir führen hier immer noch vielleicht mit, es ist ein 3-Score-Game, es ist alles jubti-jubti. Das gibst du auf, das Risiko gehst du ein und dann laufen sie diesen Punt-Fake. Meiner Meinung nach war mutig, ja.
Ich hätte es nicht gemacht.
Ich auch nicht.
Ich hätte es nicht gemacht. Ey, du
auf
hast,
gar keinen
du
Fall.
Führst, du weißt, du hast Patrick Mahomes auf der anderen Seite. Wenn das Risiko. Das
ist schief gegangen bei den Chiefs.
Wirklich, das Risiko war einfach viel zu hoch, um das. Nein, hätte ich nicht gemacht. Da habe ich auch direkt. Was? Nein! Und danach ging es bergab, ne?
Danach
ging es komplett bergab.
Danach
direkt Touchdown.
Dreimal hintereinander.
Die haben 51. Warte mal, die haben. Die haben ja keine Punkte mehr gemacht, ne? Das waren wie 51-7, wie nennt man das nochmal, dieser Scoring?
Unanswered Point?
Oder was? Unanswered Point, was denke ich denn gerade? Das habe ich von gelesen. Egal, weiter geht's. So, nein, aber Patrick Mahomes sieht wieder heiß aus.
Es stand dann irgendwann 41-24. Das heißt, die haben 41 Unanswered Point
das
gemacht.
Das meinte ich.
So, aber schon allein dann, das hat das ja...
Das war
ja
auch highest scoring game in Playoff-Geschichte für
82
die
82 Punkte.
Nee, auch von den Kansas Chiefs alleine.
51. Ja. Aber es kam dreimal Pat Mahomes zu Travis Kelce. Und weißt du, was das Schöne ist? Es steht 24-0. Ich sag, ey, das hat gar nichts zu bedeuten. Man hört schon wieder der ein oder andere im Studio so, ey, der Coach ladet wieder dummes Zeug. Und dann geht's los. Das dauert manchmal, im Football geht das ganz schnell. Innerhalb von Minuten hat sich das Spiel gedreht und Special Teams waren ein Riesenfaktor. Punt-Fake missglückt, geblockter Punt, dann wieder ein guter Kickoff-Return von Mecole Hardman, um die wieder in gute Feldposition zu bringen. Dreimal Travis Kelce.
Ey.
Eider
Daus. Was der für Dinger wieder gefangen hat, ne? Unten in der Endzone, ne? Er ist so eine Redzone-Waffe. Er hat ein paar gedroppt, ne? Ein paar echt einfache Bälle.
Gerade am Anfang.
Aber dafür hat er das komplett wieder gut gemacht mit den Touchdowns da unten. War ganz, er kennt Patrick Mahomes einfach so gut, dass der. Mahomes macht alles, ne? Das ist ja nicht. Welcher Quarterback macht sowas? Rechts werfen, mit links werfen, mit den Fingerspitzen so einen Tipp geben rein in die Endzone. No-Look-Pass.
Aaron Rodgers ist so ein bisschen noch so.
Ja, stimmt, aber ich finde, Patrick Mahomes ist nochmal ein anderes Level.
Der dicke, haarige
Und Travis Kelce weiß das, er kennt das, er ist bis zur letzten Sekunde, bis der Ball wirklich am Boden ist, passt er auf und wartet. Und deswegen auch diese Touchdowns unten in der Endzone, ne? Wo die Defense, ey, du kannst da nichts machen. Ich sag, du kannst da nichts machen. Wenn du ihn deckst, du kannst ja nicht deinen ganzen Körper einfach verdecken, das geht ja nicht. Du musst ja immer, ist ja Leverage. Entweder bist du auf deiner linken Seite, auf seiner rechten Seite, hinter ihm, vor ihm, ne?
Und wenn du
magst die hintere Position immer als Cornerback, ne? Mal hinter ihm zu sein, oder?
Was redest du denn schon wieder für Dummes? So, hier gibt es Kinderbromantiker.
Ich habe doch gar nichts gesagt.
Ich wurde gefragt, ob wir nicht eine Kinderbromantiker-Party machen.
Eine Kinderbromantiker-Party?
Ja. Finde ich ganz geil. Aber egal.
Ja, wir haben wieso vieles zu planen. Aber das kommt erst, Leute fragen jetzt schon nach dem Datum. Leute,
nein, wir müssen
das wird
auch
noch dauern.
Wir müssen auch erstmal in die Offseason gehen. Wir brauchen erstmal Urlaub.
Deswegen. Auch, das wird erst nächstes Jahr sozusagen mit dem Neustart der Staffel
20. Ja, wir sind schon 20.
Ich rede immer nächste Saison. Ich rede doch in Football-Jahren. Immer Offseason-Saison, ne? Also ja, dieses
Im
Jahr
März, Kalender. Im März wird es sicherlich bekannt gegeben, wo, wann und wie die Party ist.
Genau. Und dann wird auch genug Zeit sein für die Leute, die ein bisschen
Urlaub.
Genau, von weiter weg kommen. Aber zurück.
Travis Kelce, 10 Catches für 134, 3 Touchdowns.
Heftig. Mann, also die Kansas City Chiefs werden zu Hause gegen die Tennessee Titans spielen. Wer hätte das gedacht? Im AFC Championship Spiel. Hätte ich. Mann, nein. Hätte mir keiner erzählen können. Hört auf zu lügen. Ich weiß, es sind gerade Leute da, die es hören, dass. Ja, ich hab's gesagt. Nein, hast du mir nicht erzählt. Das geht nicht, glaube ich dir nicht. Das ist verrückt, so unvorhersehbar. Wild. Und das letzte Spiel war auch wieder, wirklich alle vier Spiele, außer ich muss sagen, die 49ers, das war dominant, hat aber Spaß gemacht zuzugucken, weil ich ein Ex-Defensive-Spieler bin. Ich liebe gute Defense, viele Quarterback-Sacks. Aber die Seahawks, Green Bay, ach ja, by the way, ich habe das Tippspiel gewonnen, ne, diese Woche.
Ja, warte mal. Einen habe ich noch für dich.
Oh, was kommt jetzt? Du hast
am Freitag aus Versehen
ja, Kollege Vodafone nach vorne gezogen.
Der ist gar nicht dran.
Das war ESPN-Player heute.
Aber
machen.
Das passt, weil wir haben ja heute Nacht noch College Football.
Ja, der ESPN-Player, liebe Bromantiker, für die neuen Bromantiker, weil wir wachsen jede Woche.
Ja.
Der ESPN-Player ist wie der NFL Game Pass. Da könnt ihr euch anmelden, genau, für College Sport, ob es College Basketball ist. Die XFL startet im Februar nach dem Super Bowl. Das hat auch der ESPN-Player, wenn ihr weiterhin Football gucken
möchtet.
March Madness, College Basketball. Das alles kriegt ihr auf dem ESPN-Player. Ihr könnt euch registrieren und kriegt 7 Tage umsonst. Und dann könnt ihr auch wieder kündigen. Ne? Habt ihr 7 Tage mal was ausprobiert? Da könnt ihr auch heute Nacht das National Championship Spiel sehen. Aber
nein.
Natürlich guckt ihr das bei uns.
Ich wollte gerade sagen.
Um 1.45 Uhr auf ProSieben Max.
Genau.
Und weil das so viel cooler ist und so viel mehr Spaß macht und
langt auch.
Weiter geht's.
Also, letztes.
Ey, ich kann hier nicht mehr sitzen. Ey.
Ich auch.
So Scheiße,
ich hab das Gefühl.
Oh, ich brauche mal eine Po-Massage.
Oh, Alter. Erst sagst du weißt, wie sich ein Stock im Arsch anfühlt, jetzt brauchst du eine Po-Massage. Ich mache mir ein bisschen Sorgen über diese.
Hör dich mal an.
Hör mal auf, die Leute da unter, die unter uns wohnen, wollen
vielleicht. Aber deine XL-Suite ist nice.
Besonders die Tür.
Ich liebe, wie deine Jacke hier aufgegangen ist. Ey, Leute, warte.
Ja,
warte.
Puffrote Gardinen und eine Gogo-Stange.
Wir checken ein, ne? Und der Patrick hat alles geklärt mit dem neuen Hotel, dass wir in der Stadt
gar
sind. Doch, du hast das geklärt. Und da sind wir unten, checken ein und dann sagt irgendeiner, ja.
Markus war das, Markus.
Ja. Nee, sag ich so, ja, der Patrick hat bestimmt wieder die VIP-Suite, ne? Und ich habe wieder so die billige irgendwo hinten. Und was ist, er kriegt die XL-Suite und ich krieg die L.
Ich hab keine, keine Suiten.
Doch, die heißt XL.
Zimmer, aber keine Suite. Erzähl den Leuten doch nicht, wir sind in der Suite. Die Suite hier heißt Peacock-Suite.
Stimmt, und Hahn, oder? Oder weiß ich nicht, wie so. Nee, Swans.
Swan-Suite
ja, wie gesagt,
und Peacock.
Es ist alles sehr speziell hier. Auf jeden Fall, er freut sich in Kullerkeks, weil er das XL-Zimmer hat und ich krieg das L-Zimmer. Und ich so wieder, ey, das ist schon wieder, er freut sich. Ja, ich krieg das große Zimmer, wie komm rein. Er hat eine Gogo-Stange, ey, das ist
ja,
die
das
Tür.
Ja, das ist, weil es ein Rollstuhlzimmer ist.
Oh, ja, jetzt machst du es wieder, nein.
Doch, es ist ein Rollstuhlzimmer, deshalb ist, es ist hier steht nichts im Weg. Das Zimmer ist gefühlt leer. Keine Bilder an der Wand, es steht ein Bett und in diesem leeren Zimmer ist ein komischer Kronleuchter, ein hässlicher und eine Gogo-Stange mitten im Zimmer.
Mit dem Fernseher dran.
Und an der Gogo-Stange hängt der Fernseher.
Also sagen wir es mal so, es ist nicht wirklich gemütlich hier drin. Und mein Zimmer ist wirklich schön.
Deins ist klein, aber gemütlich.
Klein, gemütlich. Ich bin sehr glücklich, dass ich das kleine Zimmer bekomme.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin in so einer Altbauwohnung von einer Oma.
So, komm.
Aber egal.
Das letzte Spiel, die Seattle Seahawks.
Dafür ist das Frühstück gut.
Das Frühstück und die Betten.
Die Betten sind auch nice.
Die Betten sind top, muss ich sagen. Ne?
Im Crime and Violence Inn in Unterföhring.
Ich habe gerade 9,5 Stunden gepennt.
Ja, im Crime and Violence Inn in Unterföhring tut mir immer der Rücken weh.
Ja, aber dafür beim Sitzen hier, wie gesagt,
hast du den Stock immer hinter.
Habe ich schon erklärt, deswegen stehe ich gerade.
Nimm doch mal den Stock jetzt raus und sag doch mal zum Seattle Green Bay Packers. Es war
was habe ich gesagt? Die Green Bay Packers gewinnen 28-23. Du hast dir auf die Seahawks getippt. Aber was habe ich gesagt? In den Playoffs kommt Aaron Rodgers und wird wieder zu Aaron Rodgers und macht sein Ding. Er und Davante Adams, diese Connection in den wichtigen Spielmomenten, da waren wieder ein paar Bälle dabei, wie schön er die geworfen hat. Das kann man keinem beibringen.
Aber ich muss sagen, Hut ab Matt LaFleur. Der eine Spielzug, der dieser 40-Yard-Touchdown-Pass zu Davante Adams, hast du ihn gesehen, wo das war Wagerite X-Ray. So heißt der Spielzug.
X-Ray, ja, Scan.
Wagerite.
Röntgenbild.
Ein Ray-Route ist, wenn, guck mal, Wagerite ist Aaron Rodgers ist nach rechts rausgerollt, Davante Adams war auf der linken Seite und kommt sozusagen quer übers Feld und alle denken, ja klar, wenn der Quarterback.
Gekommen, ja?
Oh, Alter, sag mal, was ist denn?
Was denn? Hä?
Ist er gekommen? Was?
Der ist ja von der linken Seite gekommen.
Ja, genau.
Ja, das wollte ich so, mal fragen.
Quarterback rollt nach rechts. Klar, gehen dann die Routen auch nach rechts rüber, aber mitnichten. Quarterback set it up und Davante Adams läuft rechts rüber, stoppt und läuft wieder zurück sozusagen in die andere Richtung, während alle denken, oh, ist Rollout Pass oder Bootleg, alle kommen rüber. Das ist ein Waggle Pass. Und dann fängt er den Ball und lässt dann noch den einen Corner aus. Es sah total bizarr aus und joggt gefühlt in die Endzone, wo ich mir gedacht habe, geiles Play Call.
Also ist gekommen, dann gestoppt und dann ist er weitergekommen.
Alter, Werner, ich weiß nicht, was du in 10 Stunden Schlaf machst, ey, aber die Träume waren garantiert feucht, ey.
Ey, aber ich muss sagen, ich wusste...
Du bist die feuchte Vera, Björn Vera, die feuchte...
Ich wusste, Russell Wilson wird alles geben. Er war der Leading Rusher. Im wichtigen Moment hat er das First Down geholt. Das wird zum Street Football, ne? Playoff-Football ist so ein bisschen der Street-Football. Alles kann passieren. Du gehst irgendwie weg von dem, was du konstant über die Saison gemacht hast, weil du einfach, jeder weiß das. Ey, wir müssen in diesem Moment irgendwas machen, um das Momentum zu drehen, dass wir das Spiel gewinnen. Wenn nicht, ey, die Teams, die heute verloren haben, oder gestern verloren haben oder am Wochenende, die gehen jetzt in eine Off-Season, die über 7 Monate lang dauert. Ne? Das ist eine lange... dauert. Das ist eine lange Zeit. Nicht so wie im Fußball, wo du einfach nach einem Monat wieder am Start bist. Und diesen Druck hast du und...
Hast du? Was ist denn mit dir los?
Hör mal auf, ihr Juckit hier.
Hast du? Mach mal, ey, vielleicht kann ein Romantiker mal einen Remix machen. Den Dizzy-Remix, ey.
Vielleicht werde ich auch noch Hip-Hop-Producer. Oh, ich habe meinen Rapper auf jeden Fall schon gefunden. So. Aber Aaron Jones.
Das Laufspiel der Seattle Seahawks, guck mal, und darauf will ich hinaus. Da war ich vorhin mit meinen Gedanken. Sie konnten das Laufspiel nicht etablieren. Die 7 Scrambles von Wilson für 64 Yards, ja, die haben geholfen, aber wenn du kein richtiges Laufspiel etablieren kannst, hast du ein Problem. Marshawn Lynch hatte 2 Touchdowns, ja, aber 2,2 Yards pro Lauf. Travis Homer, 3 Läufe für 13 Yards. Das langt nicht. Und das Problem bei den Seattle Seahawks, Nummer 53, Joey Hunt. Guckt euch nochmal die Highlights an, guckt euch vielleicht das ganze Condensed auch in der Coaches-Version mal an, wenn ihr den Game Pass habt. Da werdet ihr sehen, die Nummer 53, Joey Hunt, ist am Point of Attack. Der ist ein Position-Blocker, aber der ist kein Drive-Blocker. Ey, Blake Martinez hat den bei manchen Läufen, die haben das geschemt, die haben gewusst, das ist der weiche Punkt in der Mitte, den blitzen wir, da generieren wir Penetration und das war so auffällig, dass es mir missfallen hat und dann war für mich gleich klar, wenn du erfolgreich den Ball laufen willst, willst du Pass Protection gut haben, brauchst du 2 gute Tackles. deine beiden Guards und dein Center müssen gute physische Runblocker sein, wenn du erfolgreich sein willst im Running Game. Weil da hast du die Shade, die Three-Technik und das sind die Jungs, die du mit auf die Reise nehmen musst. Und wenn du Barefront kriegst, das heißt alle drei gecovert sind, dann hast du da manchmal auch drei One-on-Ones. Und da gab es für Joey Hunt auch schon in der Woche davor richtig Fubak. Obwohl ich sagen muss, gegen Fletcher Cox sieht jeder Center 1:1 echt scheiße aus. Ne?
Der ist nicht nur athletisch, der ist... wie breit der einfach gebaut ist. Ne? Da brauchst du, da sehen Offensive Liner klein gegen ihn aus.
Doppeltür-Kühlschrank, habe ich
das. Das ist wirklich so mit einem...
mit Eis extra Pack.
Mit Eis. Mit Eis. Oh, der Typ, ja, deswegen ist er aber auch einer der besten Defensive Tackle in der NFL über Jahre schon.
Aber weißt du, was so schlimm war? Warte mal, lass mich mal gucken. Third Down Conversion Efficiency bei den Seahawks, bei den Packers. 9 von 14. Immer wenn es Third Down war, ey, haben die einen Weg gefunden. Auch am Schluss haben sie ja nochmal den Ball abgegeben, die Seahawks, wo ich mir gedacht habe, oh, hätten sie da gehen müssen, aber 4. und 11 ist natürlich schwer. Also sie hätten den Ball nicht wieder Aaron Rodgers geben dürfen, weil die Defense hat den Job beim ersten Second Down vernünftig gemacht. Dann beim dritten Down, was machen sie? Sie lassen Devante Adams mit dem dritten oder vierten Corner im Slot alleine. Was macht der? Stutter,
ja, up the seam. Wenn Devante Adams kommt, kann ihn keiner stoppen.
Ja, oh,
ey, was hörst? Was ist denn? Was muss ich denn jetzt?
Ja, weil die Leute sehen nicht, aber die kennen dich. Ihr wisst jetzt alle, mit welchem Blick er mich anguckt. Wenn er kommt, kannst du es vergessen. Weil er sich an seiner eigenen Zweideutigkeit juckelt er sich auf.
Ein seriöser
Blick. Ja, du musst jetzt auch nicht deinen Daumen und deinen Zeigefinger.
Das ist mein Producer-Move.
Er macht jetzt den Zeigefinger auf den Daumen und die drei anderen Finger so hoch und pickt damit, als wäre er ein Peacock. Pickt er damit immer in der Luft.
Wie sagt ihr, das ist das Hotel, Mann. Das fährt
irgendwie. Das ist das Feng Shui. Aber bei on third downs, die Packers Offense, Aaron Rodgers, Eisblut in den Wehen. Eisblut.
Wirklich.
Und dann wieder der dritte Versuch ganz am Ende. Sie konnten ihn nicht stoppen. Jimmy Graham, ich glaube, Lano Hill war da mit Outside Leverage. Sag mal, der war doch kurz.
Ja, okay. Also darüber spricht ja
der die ganze
Footballwelt. Der war viel zu kurz. Der wurde ja als First Down zuerst gegeben und dann brauchst du ja genug Videomaterial, um das zu overturnen. Ne? Und dann hast du es aber anscheinend in keinem Winkel gesehen, wo der Ball runterkommt.
Das ist schwach von der NFL. Du musst eigentlich auf beiden Seiten eine Kamera haben.
Okay, hier ist mein Punkt aber. Das ist mein Punkt.
Das ist dein Punkt.
Das natürlich wird wieder als Ausrede genommen, dass das der Grund ist, warum die Seahawks das Spiel verloren hat. War das eine schlechte Entscheidung? Ja, war eine schlechte Entscheidung. Danach haben die abgekniet, den Ball ausgelaufen und haben das Spiel gewonnen. Ne?
Den Ball ausgelaufen? Was war denn da drin?
sind die Uhr runtergelaufen, tut mir leid. Die Uhr runtergelaufen und die Seattle Seahawks, die sind einfach zu spät gekommen.
Ey, dieser Podcast. Liebe
tut mir
Leute,
leid, ey, wir sind zu lange im Hotel.
Nein, pass auf. Wenn ihr einen vernünftigen Football-Sport-Podcast hören wollt, dann hört das Angebot, was da draußen ist. Wir sind einfach nicht seriös.
Nein,
es ist zu viel Fäkalsprache und nicht genug Substanz.
Respekt
in unseren.
Alle Seattle Seahawks-Fans da draußen, die diesen Podcast hören, wenn der seriös genug ist für euch. Ihr könnt stolz sein auf dieses Team. Ich muss echt sagen, wo die Seattle Seahawks, die haben eine unglaublich gute Saison gespielt und dann haben sie mit Verletzungen gekämpft auf der Running Back Position. Ja, Marshawn Lynch hat 2 Touchdowns gehabt. Aber wie gesagt, Marshawn Lynch dieses Jahr ist nicht mehr der es mal vor 3 Jahren war. Da waren gute Running Backs, die ihr hattet, die euch echt geholfen haben und die haben gefehlt.
Soll ich dir mal was sagen, was ich glaube, Herr Werner?
Und auch Offensive Liner und andere Positionen, guck mal, die verletzt sind.
Ich glaube tatsächlich, dass die Seahawks vielleicht einen Defensive Tackle oder einen Defensive Lineman und einen Offensive Lineman davon entfernt sind, wieder zurück in den Super Bowl zu kommen. Weil sie haben mit Carson, Penny und ProSize.
Russell Wilson.
Aber sie haben die Running Backs. Sie haben jetzt Receiving Core, Lockett, Metcalf. Vielleicht brauchen sie nochmal wieder einen Tight End. Obwohl Jacobs Hollister auch nicht so schlecht ist. Also sie haben die Receiver, das Passing Game, Running Game. Es ist Offensive Line ist mir auf der Innenposition nicht physisch genug und Defensive Line. Sie brauchen Inside noch ein Beast.
Und
oder ein Pass.
Die Green Bay Packers haben nur 2 Sacks, aber sie waren konstant wieder dahinter.
Wer hatte nur 2 Sacks?
Die Green Bay Packers.
Die hatten 4 Sacks.
Oh, tut mir leid. Ich meinte gerade Sadarius Smith und.
Jeder hatte 2.
Die Smith, ja. Tut mir leid. Die beiden Brüder hatten da.
Kommen in München.
2 Sacks, aber das war immer noch statistisch. Das Wichtigste, was du im Spielverlauf siehst, Russell Wilson war die ganze Zeit unter Druck. Der musste ganze Zeit Russell Wilson spielen, der Houdini, ne? Er musste ganz aus der Quarterback-Pocket raus und was kreieren. Und das kann er ja sehr gut.
Ich denke, Aaron Rodgers ist Houdini.
Russell Wilson aber auch.
Also die Houdini Brothers.
Genau. Und das können die beide sehr, sehr gut, ne? Aber Russell Wilson hat alles gegeben. Ich bin ein riesen Fan von ihnen, auch von den Seattle Seahawks, wie sie gespielt haben. Aber du hast recht, die brauchen noch ein bisschen Hilfe in der Defensive Line. Clowney hat sich gut gemacht, aber der braucht irgendwie noch so ein Tandem, ne? So ein Partner, so ein Pass-Rush-Partner wie die Smith Brothers. Und ja, glaubt mir, ihr könnt glücklich sein. Die Seattle Seahawks, ihr macht euch über die Jahre sehr gut, habt schon einen Super Bowl und da wird, glaube ich, noch einer kommen.
Okay, Herr Werner, dann wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde gelabert und wir haben noch nicht über LSU Clemson gesprochen, wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass die Broncos ihren Offense-Koordinator gefeuert haben.
LSU Pat Clemson Schirmer. Ist jetzt erstmal das Wichtigste.
Und wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass die Browns einen neuen Headcoach haben.
Denn ganz, komm, LSU Clemson, die Tigers gegen die Tigers. Die LSU Tigers gegen die Clemson Tigers. Heute Nacht haben wir schon gesagt. Boah. Ich freue mich drauf, das letzte Spiel College Football National Championship. Und ich sage es euch, Leute, in Amerika guckt jeder dieses Spiel. College Football ist eine Religion. Alle Leute, die schon zugeguckt hatten in der Saison, Samstagabend, ihr wisst, es macht Spaß. Es ist einfach eine andere Art von Football. Die Atmosphäre ist anders. Das sind junge 18-, 19-, 20-Jährige, die für den Traum auch kämpfen, in der NFL zu kommen. Wir werden sehr viele Spieler heute Nacht sehen, die wir im Draft und ihr
bei euch. Im April.
Genau, im Draft sehen werden und die für euer Team vielleicht auflaufen werden nächstes Jahr. Und ich bin gespannt. Joe Burrow, der Heisman-Gewinner, der MVP sozusagen, die MVP-Trophäe im College Football. Spielt der letzte vor zwei, drei, wie viele Wochen? Vor 2 Wochen war das. Der hat 7 Touchdowns in der ersten Halbzeit geworfen, ne? Oh Gott, ey.
7 und dann noch einen gelaufen. 8 Touchdowns.
Und du hast Trevor Lawrence, der letztes Jahr als
Mein Black Hammer ist nass.
Ey, das Erste, was ich mache, wenn wir in unsere Pause gehen, erstmal das Ding waschen.
Dein Black Hammer waschen?
Ja. Dieses Ding, ey, das stinkt, ey, das Ding ist so.
Meiner stinkt nicht, warum stinkt der? Du musst ja immer die Zähne putzen. Nee,
zum Anfang der Saison haben wir ganz schön oft das Ding gewechselt. Ich glaube, hier sind deine Keime und sowas dran.
Ja, mein Black Hammer.
Dann war Buschi hier dran, Stecker war mein Ding dran.
Oh, Buschi und Stecker waren an deinem Ding dran.
Oh Mann.
Was redest du heute?
Ich
weiß
auch nicht, aber LSU Clemson, ich freue mich auf
heute Nacht. Darf ich auch was dazu sagen?
Jetzt bist du dran, ich bin fertig.
Jetzt, wo du weißt, dass dein Black Hammer schlecht riecht, weil da andere Männer dran waren. Die Clemson Tigers sind auf einer 29, jetzt muss ich das übersetzen, die haben 29 Spiele in Folge gewonnen. 29.
Defending National Champion.
Sie sind der amtierende Champion und sie haben in Trevor Lawrence den Quarterback, der sie als Freshman da letztes Jahr hingebracht haben, der hat in seiner College-Karriere, stell dir das nur mal vor, der hat in seiner College-Karriere noch nie verloren. Steht im zweiten Jahr wieder im National Championship Game und hat in seiner College-Karriere noch nie verloren.
Auf dem höchsten Level.
Ich glaube natürlich, dass alles, die ganze Welt sagt natürlich, boah, LSU, Joe Burrow, ja, aber ich glaube, dass das Spiel eine ganz enge Kiste wird, denn die LSU Tigers haben ein Problem mit mobilen Quarterbacks. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie gespielt haben, wo sie ein mobiler Quarterback wirklich, wirklich gefordert hat. Da müsste ich jetzt nochmal gucken aus dem Kopf. Oh, wer war das? Es liegt mir auf der Zunge. Egal, ich will jetzt nicht gucken. Aber mobile Quarterbacks haben dieser Defense zugesetzt. Und Trevor Lawrence hat im Championship Game, nicht im Championship Game, sondern letzte Woche im Semifinal oder vor 2 Wochen, hat er gezeigt, wie wichtig er als Runner ist und wie gut er ist bei seiner Größe. Und ich glaube, mit Travis Etienne, erstklassiger Running Back, dass ich hoffe und ich gehe davon aus, dass der Gameplan der Clemson Tigers ist, Trevor Lawrence auch als Runner zu benutzen. Weil dann wird der Gameplan für die LSU Tigers massiv schwerer. Ansonsten, klar, LSU hat die Firepower, aber für die Statistikfans da draußen. Statistisch ist die Clemson Tigers Defense, oh, jetzt ist hier ein Video angegangen, ist die Clemson Tiger Defense natürlich noch ein bisschen steifer und stiffer.
Also die LSU Tigers Defense?
Ja, natürlich. Pass mal. Warte, komm, komm. Ich habe gesagt, statistisch.
Ja, statistisch. Wir dürfen halt nie vergessen, da gebe ich schon den Leuten da draußen recht, wenn du ganze Zeit in der ACC-Conference spielst, siehst du schwächere Teams, als wenn du gegen, wie die LSU Tigers, gegen die SEC-Teams spielst. Das ist eine andere Conference, ne? Weil man hat ja 10 Conferences. Also die LSU Tigers-Defense auch. Also
ja, aber gegen Ohio?
Ja, Clemson gegen Ohio, ja, war gut. Ich sag ja, ich sag ja nicht,
dass Ohio war, Ohio ist ja jetzt auch nicht irgendwie, war ja jetzt nun auch nicht schlecht. Und guck dir mal, oder habe ich mich jetzt getäuscht? Guck mal, die LSU Tigers Defense ist ranked Nummer 56 gegen den Pass, 23 gegen den Lauf, 32 in Yards und Nummer 25 in Points allowed. Das sind natürlich in dem Bereich, sind es manchmal nur 4-5 Yards pro Spiel im Durchschnitt, die auch gerade im Ranking 10 Plätze manchmal ausmachen. Mhm. Ne? Darf man auch nicht
vergessen. Ja, ja.
Aber nichtsdestotrotz, wenn du dir die Clemson Tigers Offense anguckst und die Defense vor allem, darauf wollte ich ja hinaus, sie sind in Points Allowed die Nummer 2 in der Nation. Die erlauben 10,2 Punkte, haben sie im Schnitt zugelassen in der Saison. 10,2 und 21,2 sind bei mir nach Adam Riese 11 Punkte Unterschied pro Spiel im Durchschnitt. Bei 10 Spielen sind das 100 Punkte. Über 100 Punkte, 110 Punkte, mehr zugelassen in der Saison. Ja, ich weiß, die einen spielen in der ACC, die anderen spielen in der SEC. Nichtsdestotrotz ist das schon ein Unterschied. Yards allowed, Nummer 2. Passing Game allowed, Nummer 2. Hier trifft Strength auf Strength. Denn Pass Defense, Nummer 2. LSU Tigers, Pass Offense, Nummer 2. Oder vielleicht sind sie mittlerweile Nummer 1 sogar. Nach dem Spiel, weil im College zählen ja die Playoffs mit dazu. Ne? Ja. Aber hier trifft Stärke auf Stärke, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du dir Clemson anguckst, die sind ja offensiv auch nicht schlecht. Im Passing Game sind sie Nummer 28, aber für mich die wichtigste Stats, Clemson kann den Ball laufen und den Pass verteidigen. Vorsicht mit LSU Bandwagon, ich glaube, es wird ein enges Höschen.
Und? Wer gewinnt?
Ich glaube, es wird eng. Und ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, dass Clemson, weil sie schon mal am Heiligen Gral waren, das ganz knapp machen werden. Vielleicht sogar in Overtime.
Wow. Okay. Ich denke.
Sie müssen den Ball laufen mit Trevor Lawrence. Wenn sie einen scheiß Gameplan haben und hinten dran sind, dann wird er
nicht. Ja, ich denke. Dass Joe Burrow und die LSU Tigers einfach alles auf deren Seite gerade haben. Das Momentum ist da, der Swag ist da, das Talent ist
Talent
da.
Talent in der Offense ist bizarr.
Es ist verrückt. Die haben den Coach. Irgendwie, ich kann das nicht sehen, dass sie verlieren. Ich nehme die LSU Tigers und irgendwie will ich auch sagen, dass der Swag so da ist, dass es gar nicht so eng sein wird. Am Ende, also das wird kein das so One-Score, es wird kein One-Score-Game, so ein so ganz knappes Ding.
Also du sagst, es wird vielleicht doch offensichtlich.
Und es wird nicht so wie vor 2 Wochen, wo LSU Tigers in den ersten Quarter 30 Punkte geführt
aber
hat.
Aber trotzdem so ein 34-14, ja, genau. 42-21.
Ja. Es wird nicht bei ein paar Punkten entschieden. Ich glaube, das wird, okay. Am Ende wird es ein bisschen einseitiger aussehen. Aber es wird spannend, aber dann brechen die ein. Ich glaube, da ist zu viel Firepower einfach bei den LSU Tigers.
Wir lassen uns, maßgeblich für mich ist der Offensive Gameplan der Clemson Tigers. Aber wir lassen uns überraschen, heute Nacht um 1.45 Uhr mit uns beiden auf ProSieben Max. Und
dem Lackschuh-Dieter Max Zierke.
Lackschuh-Dieter Max Zierke ist auch am Start. Das heißt, heute Nacht, nehmt euch ein paar Taschentücher mit, weil es wird lustig. Oder nehmt euch eine Bettdecke mit. So. Lass uns doch mal ganz kurz über.
Erstens Julian Edelman. Verhaftet.
Julian Edelman wurde in Beverly Hills, Kalifornien, verhaftet. Vorher wurde noch ein Bild gepostet mit Danny Amendola, ihm und irgendeinem Basketballer oder keine Ahnung. Und dann muss er wahrscheinlich, ist er im Brausebrand jemandem auf die Motorhaube gesprungen von einem Mercedes und hat da natürlich Schaden angerichtet. Weil wenn 90 Kilo auf eine Motorhaube springen, dann geht sie kaputt. Wurde dann mit zur Polizeiwache genommen und dann aber wieder entlassen. Ich muss jetzt da mal zu was sagen und wahrscheinlich wird der ein oder andere sagen, ey Coach, wie kannst du das sagen? Aber ich glaube, das wird im Sande verlaufen und ist auch nicht so groß das Ding, wie es wirklich ist. Weil hier ist das, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte bei Julian Edelman. Der ist ja ein lustiger Kerl, im Brausebrand, hat wahrscheinlich gedacht, das ist der Mercedes von Danny Amendola. Und du weißt, wie NFL-Spieler sind. Ich spring da rauf und wenn ich die Haube kaputt mache, stell ich nicht so an, hast du eine Versicherung. Oder hier, nimm mir Cash, kauf dir eine neue Haube. Und vielleicht ist er auf die falsche Motorhaube gesprungen und gesagt, oh shit, das ist gar nicht der Benz von Amendola.
Das ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie manche andere Sachen.
Nein, meine Güte, der wollte einen Spaß machen. Eins bitte nicht vergessen, wir reden hier über junge Männer. So, und klar ist das nicht smart. Man kann natürlich immer sagen, hey, du bist ein Profi, Außenwirkung, musst du smart sein. Aber das ist jetzt, da ist kein Mensch involviert, keine Respektlosigkeit, hoffe ich zumindest. Insofern, Gemach. So. Neuer Head Coach Cleveland Browns. Kevin Stefanski, Offense-Koordinator bei den
Minnesota Vikings.
Minnesota Vikings gewesen, hat nicht wirklich abliefern können mit Kirk Cousins und vor allem mit Devin Koch, ist jetzt der neue Hauptübungsleiter bei den Browns. Dein Take dazu?
Mein Take? Oh.
Er ist 37 Jahre alt. Mhm. Lass uns mal kurz darüber sprechen.
Du hast gesagt,
er ist 37 Jahre alt und war die letzten 13, 14 Jahre bei den
Minnesota Vikings.
Also seit 2006 ist er da.
Ja, 13 Jahre.
Ja, stimmt, doch, 13 Jahre ist er da. So, war erst Assistant to the Head Coach, nicht mal ein Trainer. Hat davor, tu dir das mal rein. Der war bei Penn State Assistant Director of Football Operations, war nicht mal Trainer. Dann war er war ein Administrator, war bei den Vikings der Assistent für den Head Coach. Weißt du, was der Assistant to the Head Coach macht? Der kümmert sich, Skript gedruckt, dies nochmal. Ey, das ist der Pissboy,
für den Head Coach.
Der Personal Pissboy für den Head Coach. So, dann war er 2009 der Assistant Quarterback Coach bei den Vikings. Das war Assistant Quarterback Coach bis 13. Dann 14, 15 war er der Titans Coach. 16 der Running Back Coach. 17, 18 Quarterback Coach. 19 dieses Jahr war er der Interims Offense Koordinator, war er der Interims Offense Koordinator, nachdem sie ihren Offense Koordinator gefeuert haben. Und dann 19 wurde er der Vollzeit-Offense-Koordinator. Jetzt ist er der Headcoach. Weil letztes Jahr, als sie Freddie Kitchens interviewt haben, war er auch bei den Cleveland Browns. Da waren die Cleveland Browns sehr, sehr beeindruckt. Aber ne, da war er ja eigentlich nur ein Quarterbacks-Coach. Der wäre dann direkt zum Headcoach gejumpt. Und sie haben sich gesagt, er war zwar beeindruckend, aber wir gehen mit Freddie Kitchens. Den kennen wir, den haben wir hier im Haus. Jetzt haben sie ihn genommen. Dein Take.
Ich gönne es ihm als allererstes, aber dafür, dass die Cleveland Browns, die haben ja sehr lange gewartet und haben auch ganz klar gesagt, sie wollen einen Coach mit NFL-Erfahrung. Die hat er. Aber dafür, er ist immer noch sehr, sehr jung. Er war die ganze Zeit bei der gleichen Organisation.
Was ich sehr gut finde.
Was ich schön finde, ja. Aber das, du weißt auch selber, in der NFL ist das manchmal so, dass du es halt dann immer nur aus der einen Perspektive siehst, ne? Wie das eine Team sozusagen, dass das die Franchise ja läuft mit dem Besitzer, wie das abläuft. Und keine Ahnung, da hab gefühlt, da wären andere Kandidaten gewesen, die interessanter wären für den Job. Man weiß halt nie, man kann halt nie hinter den Kulissen sehen und vielleicht waren andere zu teuer, haben dann doch gesagt, die wollen den Cleveland Browns Job nicht haben, wie den Josh McDaniels oder man weiß es halt nicht. Aber
hat das Josh McDaniels gesagt?
Nein, das meine ich. Ich weiß das nicht.
Ich weiß, dass Eric Bieniemy war, glaube ich, auch im Interview, der Offense-Koordinator von den Chiefs. Der, wie wir gesehen haben gestern, der called die Plays. Ne? Das ist nicht Andy Reid. Er called jetzt die Plays auch.
Ja, ich
51 Dinge.
Deswegen, ich weiß nicht, wie attraktiv trotzdem der Cleveland Browns Job ist, obwohl du so gute Spieler da hast. Nein, wenn du einfach mal den Verlauf anguckst, ja, über die letzten Jahre, das ist die. Ich hoffe einfach nur, dass er Zeit bekommt. Ich hoffe einfach nur, dass er Zeit bekommt, mit den Spielern connecten kann. Und ich hoffe, dass für alle Cleveland Browns Fans und die Stadt, dass nicht schon wieder so ein Ding passiert, dass er bei 2 Jahren wieder draußen ist.
Soll ich dir mal was sagen? Wenn du die Cleveland Browns mit dem jetzigen Roster, gib die Mike McCarthy, gib die Ron Rivera.
Ja.
Und weißt du, was passieren wird? Die springen in die Playoffs.
Ja, was ist passiert? Die wollen da nicht hingehen. Die wollen da nicht hingehen.
Die wollen nicht in die Playoffs?
Nein. Diese Coaches, die du gerade angesprochen hast, die wollen nicht nach Cleveland gehen, weil sie wissen, wie das ist, wie die Besitzer ticken. Du kriegst da keine Chance. Da musst du, sobald es einmal kurz ins Loch fällt, das Ding in der Saison, boom, springen alle wieder rauf. Weil du darfst nicht vergessen, darüber haben wir gesprochen. Was ist passiert? Jedes Jahr seit 2 Jahren werden die so gehypt, dass der Druck da ist für, ja, die sind das Super Bowl-Team. Ich bin mit aufgesprungen auf den Bandwagon in der Saison. Ich dachte, die Cleveland Browns werden es in die Playoffs schaffen, ne? Und das willst du als Coach, da ist keine Kontinuität drin, ne?
Ich glaube, das war das Bestreben. Er hatte ein starkes Interview schon im Jahr zuvor. Er steht für Kontinuität und hat 13 Jahre als junger Coach in einem Franchise verschiedene Quarterbacks überlebt, mitgemacht und hat, glaube ich, bewiesen, dass er, das ist meine Beobachtung von außen, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber er ist loyal, steht für Integrität, hat sich hochgearbeitet in der NFL. 13 Jahre in der NFL ist eine lange Zeit. Ist up the ranks gekommen. Sind da andere, die auch die Qualifikation haben oder vielleicht auf Papier mehr geleistet haben? Sicherlich. Frage ist natürlich aber auch immer wieder, wie verläuft das Interview? Nur weil du ein guter Koordinator bist, bist du nicht gleich ein guter Headcoach. Das darf man auch nicht vergessen. Eric Bieniemy, wir werden nie erfahren, wie gut er als Headcoach ist, bis er irgendwann mal Headcoach wird. Weil nur weil du die Spieler auf deiner Seite hast, in der Offense, die Spieler lieben dich, heißt es noch nicht, dass du ein guter Headcoach bist. Es wird ja auch gesagt, dass Joe Judge, der neue Headcoach der Giants, das ist der, wenn Bill nicht da war, war er der Mann, der sozusagen zum Team gesprochen hat. Auf der anderen Seite, nur weil du unter Bill, der Spokesman war, wenn er nicht da ist, heißt es auch nicht, dass du ein guter Headcoach bist, weil du hast noch nie ein ganzes Team geleitet. Insofern, wir werden es wie immer erfahren, wann? Nächstes Jahr, wenn es soweit ist, werden wir erfahren, was hat Joe Judge gemacht, was hat Matt Rhule gemacht. Übrigens ist interessant, so ein, zwei Leute, oder einer hat mir geschrieben, ich soll aufhören, gegen die Panthers zu haten oder mein Maul halten, weil Matt Rhule ist so normal, dass Coaches 10 Millionen verdienen. Nur nochmal für alle Bromantiker da draußen. 10 Millionen in der NFL, es gibt 3 Coaches, die 10 Millionen plus verdienen. Pete Carroll, Bill Belichick und John Gruden. Was haben alle 3 gemeinsam? Super Bowl. Die nächsten beiden, die darunter verdienen, die so in der Mad Rule-Gegend sind, was haben die nächsten beiden auch gemeinsam? Mit den ersten drei, haben auch einen Super Bowl gewonnen. Also vorsichtig mit 10 Millionen ist normal. 10 Millionen ist nicht normal, das ist absurd viel Geld. Nick Saban verdient 9,4 Millionen. Aber wie viel National Championship hat er schon? Also der Vertrag von Matt Rhule ist Deluxe.
Auf jeden Fall.
Deluxe. Und alles, was wir gesagt haben, wir wünschen ihm alles Gute. Aber in unserer bescheidenen Meinung war das Invest sehr riskant.
Ja, darüber haben wir ja letztes Mal gesprochen.
Genau. So, und wir wünschen natürlich auch Stefanski.
Viel Glück.
Viel Glück bei dieser Aufgabe, die nicht einfach wird. Aber lassen wir uns mal überraschen, was denn da kommt. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Wir hören uns dann am Freitag mit dem Scouting Report. Da sprechen wir über das NFC und AFC Championship Spiel. Machst du ein Spiel?
Wir zusammen mit dem Jan Stecker
machen das
erst
AFC. Mhm. Also, dann hört ihr uns am Freitag, ihr seht uns am Sonntag und dann ist schon fast bald Super Bowl-Zeit, wo wir auch alle am Start sein werden. Wir wünschen euch natürlich eine erholsame, entspannte Woche. Erholt euch von diesen zwei Spielen. Ich hoffe, viele von euch werden heute Nacht zuschalten. Das ist aber hart, ne, wenn du arbeiten musst, ey. Boah.
Vorschlafen.
Schlaf vor, ich werde es auch versuchen. Ich kann tagsüber nicht schlafen, aber ich werde es versuchen. Vielleicht mache ich mich noch ein bisschen mit den Übungen warm hier an der Gogo-Stange und dann geht's heute Nacht um 1:45 ab.
Pass auf, noch eine lustige Story, wenn du fertig bist.
Ja, ich bin mit den Nerven fertig.
Ich komme gestern in mein Zimmer rein, ne, es wird ja aufgeräumt, und dann quasi so, wo man die Jacken aufhängen kann, ja, auf dem Aufhänger da.
Ja.
Ich so, was ist denn das da? Ey, da hat die meine, meine dreckige Buchse hat sie auf.
Nein, du hast eine Folge Pupse Unterhose immer am Boden gelegt. Nein, Koffer!
In meinem Koffer sind meine frischen Sachen drin. Ich schmeiß die immer so unter meinen Koffer, ne? Ich schmeiß die dreckigen Sachen da hinten. Wir sind 3 Tage hier. Ey, die hat die genommen und aufgehangen.
Ey, kein Respekt für die arme Frau.
Ja, aber was? Das habe ich noch nie gesehen. Normalerweise lassen die dreckigen Sachen auf dem Boden in der Ecke liegen. Die hat es aufgehangen.
Seht ihr jetzt, was mit dem Producer los ist, ey? Jetzt lässt er seine dreckigen Buchsen sich hinterher.
Ey, es tut mir leid. Wenn ich sie sehe, entschuldige ich mich.
Mann. So. Jetzt nimm noch mal den Finger vom Aufnahmeknopf. Ich wollte den Romantikern noch eine schöne Woche wünschen. Seid nett zueinander. Verbreitet Liebe, kein Hass. In diesem Sinne, Dizzy B, noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, warum sitzt du hier mit deiner Hose offen? Tschüss.